Hi Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Inside, deinem Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und ein selbstbestimmtes Leben. Hier bekommst du jeden Donnerstag um 18 Uhr neue Impulse aus den Gebieten der Persönlichkeitsentwicklung, der Spiritualität und aktuellen Themen, die du dann in dein eigenes Leben implementieren kannst. Hast du dich schon mal gefragt, wie du dein vollständiges Potenzial endlich wecken kannst und das Leben führst, das du dir schon immer erträumt hast? Dann ist die heutige Folge perfekt für dich. Ich spreche mit Chiron Jörn. Chiron ist langjähriger Experte und Coach im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Er nennt sich selbst den Potenzialwecker und hat sich genau darauf spezialisiert, den Menschen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten, zu 100% zu sich selbst zu stehen und das Leben zu führen, das sie sich vorstellen und erträumen. Chiron ist ein absoluter Experte und sehr bekannt in seinem Gebiet. Er hat beispielsweise einen Talk bei Creator gehalten, der auf YouTube über 1,2 Millionen Aufrufe hat. Und ich kann dir nur empfehlen, natürlich nach dieser Podcast-Folge, wenn wir dein Interesse geweckt haben, diesen Talk auf YouTube anzuschauen. Ich verlinke ihn dir auf jeden Fall in den Shownotes. Jetzt möchte ich aber gar nicht mehr viel vorab sagen, denn das Gespräch mit Chiron spricht für sich. Also viel Spaß beim Zuhören und vor allem viel Spaß mit Chiron Jörn. Chiron, ich würde dir zum Anfang gerne eine etwas breitere, allgemeine Frage stellen. Was ist so die Sache, die dich momentan am meisten bewegt? Worüber denkst du nach, wenn du nichts zu tun hast? Was geht dir da so durch den Kopf? Was beschäftigt dich?
Gerade allgemein ist es dieses, also ich habe vor kurzem gerade einen Post dazu gemacht. Das beschäftigt mich wirklich sehr stark. Ich war gestern wieder mit Teilnehmern zusammen und da war auch wieder dieses Thema. Und zwar, dass wir unterschiedlicher Meinung sein dürfen und trotzdem uns tolerieren und akzeptieren dürfen. Und vor kurzem hatte ich irgendwie so, war ich wieder so, wie du gerade sagst, mit meinen Gedanken so unterwegs. Und dann kam mir so ein Gedanke, was ist, wenn diese ganze Situation, die wir jetzt hier gerade haben in Deutschland, was ist, wenn das einfach nur mal ein Selbstliebetest wäre? Also das heißt, wie stark wir in der Liebe sind, wie stark schwingt denn die Liebe in unseren Unterhaltungen mit, unseren Diskussionen, unseren Streitereien und wie stark schwingt dann die Liebe mit den ganzen Worten, die wir so senden. Was wäre, wenn das alles, was wir jetzt gerade so haben mit dieser Frage, was Thema Gesundheit, was Thema irgendwelche Viren betrifft, mit diesen ganzen Lagern, die sich da so auftun, was ist, wenn das einfach nur ein Test ist, wie sehr wir in der Liebe sind und diese Liebe auch schenken können? Das vermisse ich nämlich ganz schön stark und auch in meiner Branche vermisse ich das ganz schön stark, dass Menschen Kommunikationstrainer ja so richtig um sich schlagen, um sich schießen und wo ich sage, Mensch Leute, ihr habt doch gelernt, ihr wisst doch, was das bedeutet, wenn man solche Wörter sendet, ja, was das ausmacht. Das ist echt gerade ziemlich krass, finde ich, wie wir miteinander umgehen. Hat ziemlich wenig mit Liebe zu tun, meine Wahrnehmung.
Schöner Ansatz, wäre natürlich sehr cool, wenn es so ein Test wäre, wie von dir angesprochen. Würdest du sagen, dass eben die von dir angesprochene Entwicklung, die man ja beispielsweise in den USA extrem unter Trump gesehen hat, dass sich zwei Lager bilden, aber jetzt während der ganzen Corona-Zeit eben auch in Deutschland, dass es damit zusammenhängt, dass die Menschen wenig Selbstliebe haben und deswegen eben auch in den Beziehungen zu anderen oder in den Interaktionen zu anderen konfliktbereiter oder aggressiver sind, wenn man es so nennen mag?
Ja, es ist ja, bei Liebe ist ja so ein Thema, wenn jemand, also wenn ich jetzt komplett in der Selbstliebe wäre, also ja, ich bin in diesem Zustand der Selbstliebe, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Und in dem Augenblick ist ja so, dass wenn ich dir jetzt wehtun wollen würde, also ich will Janis jetzt wehtun, dann ist ja das Blöde, dass wenn ich in der Liebe bin und dir wehtue, dass ich selber den Schmerz spüre. Das heißt, wenn ich in der Liebe bin, dann verletze ich ja, wenn ich andere verletze, auch immer mich. Das würde also gar nicht passieren, wenn wir in der Liebe sind, weil wir uns ja selber gar nicht dann verletzen wollen würden, aus Selbstfürsorge heraus. Ja. Und das andere ist ja, wenn wir in der Liebe wären alle, dann käme ja gar nicht dieses getriggert werden und dieses Recht haben wollen und über den anderen stehen wollen. Das Thema Ego da ja auch, das hat ja gar keine Bewandtnis mehr. Das spielt ja gar keine Rolle. Ja, weil wenn du in der Liebe bist, dann hast du ja diese Frage, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Und wenn du halt nicht in der Liebe bist, dann willst du halt immer Recht haben, ne? Und willst halt andere Menschen belehren. Das habe ich ja, bin seit 15 Jahren jetzt ja in der Weiterbildungsbranche. Und das habe ich damals auf die Fresse gekriegt, ja. Ich war so Messias, ich hatte Wissen und ich hatte Know-how und ich konnte das weitergeben. Und jeden, der mir über den Weg lief, den habe ich versucht irgendwie zu bekehren, ja. Und die Leute wollten es ja gar nicht, ne. Also wenn ich dann übergewichtige Menschen gesehen habe, habe ich gesagt, hey, wir können was tun, ja. Wenn ich rauchende Menschen gesehen habe, hey, wir können was tun. Wenn ich unglückliche Menschen gesehen habe, hey, wir können was tun. Aber Menschen dürfen ja auch bereit sein für eine Veränderung. Manchmal wollen sie es auch einfach gar nicht.
Du hast gerade angesprochen, dass du 15 Jahre schon in der Branche bist. Wie kam es bei dir dazu? Gab es so den einen Moment, wo du dachtest, okay, ich muss jetzt was in Richtung Persönlichkeitsentwicklung oder allgemein Weiterentwicklung machen? Oder war das eher so ein schleichender Übergang?
Bei mir ging es schon ziemlich früh los, und zwar mit 19, also ich bin jetzt 43. Mit 19 Jahren war das so, dass ich nicht wusste, was ich werden sollte und wollte und was das Richtige für mich ist. Damals habe ich auf meinen Informatiklehrer gehört, der gesagt hat, du hast ein Talent für Informatik, studier das mal. Und das habe ich wirklich gemacht, Wirtschaftsinformatik studiert. Und mein Studium habe ich finanziert mit Verkaufen. Und damals war ich 19, bin nach Frankfurt in die Jahrhunderthalle gefahren. Und auf der Bühne stand Brian Tracy, ich weiß nicht, also Godfather of American Persönlichkeitsentwicklung, irgendwie so, wenn man den so nennen möchte. Und der hat mich echt tief beeindruckt. 3000 Menschen in der Halle. Ich saß da, einer von diesen 3000, Brian Tracy, auf der Bühne, und der hat einfach ein Feuerwerk gezündet, sodass ich danach gesagt habe, so, boah, das will ich irgendwie auch. Und da war irgendwie so ein Saatkorn gesetzt, ja, also ich habe mich nicht auf der Bühne gesehen und ich habe mich nicht als Redner gesehen, aber boah, das möchte ich auch, also so etwas geben, ja, also einen Beitrag leisten. Und dann bin ich erstmal im Vertrieb gegangen und war ja auch im Vertrieb, ich war ja aus Vertriebsgründen auch da, und war im Vertrieb, irgendwann später Verkaufsleiter, irgendwann Unternehmer. Und dann war es so, dass wir über 30 Angestellte hatten und dann es immer nur noch darum ging, höher, schneller, weiter. Also ich würde auch aus heutiger Sicht sagen, ego-getrieben, ja, also höher, schneller, weiter, noch ein Land erobern, noch mehr Leute einstellen, noch mehr Umsatz machen, noch mehr Gewinne und so weiter. Und das war dann irgendwie so, dass mich das aber nicht gekickt hat, ne? Also mir hat was gefehlt. Und das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war, eigene Mitarbeiter zu entwickeln. Also wenn du mich fragst, so, was war das Tollste an deiner Unternehmertätigkeit damals? Das war im Prinzip, wenn Menschen, die bei uns gearbeitet haben, wenn ich denen helfen konnte, dass sie ja das in sich geweckt haben, das in sich entfacht haben, was da so in ihnen schlummert. Das war für mich das Schönste. Und mit Ende 20 habe ich nochmal ein Studium gemacht. Und da habe ich eine Trainerin kennengelernt und die hat mich gefragt, hast du nicht Lust bei mir oder für mich Verkaufsseminare zu geben? Du kommst aus dem Bereich. Und hast nicht Lust, ich habe da keinen Bock drauf, habe aber immer wieder Anfragen. Und das war eine Dozentin im Studium. Und dann so bin ich in die Weiterbildung reingerutscht, ja, also wirklich reingerutscht, weil ich gesagt habe, boah, was ich mit eigenen Verkäufern kann, kann ich auch mit Fremden. Und dann, weiß ich noch, waren das 6 Fruchtsaftverkäufer kurz vor der polnischen Grenze. Und ich war so ein junger Steppke, hatte von Seminar geben überhaupt keine Ahnung. Und dann bin ich da rein und habe mit denen da einen Tag lang gearbeitet. Am Ende des Tages gingen 7 strahlende Gesichter raus, die 6 und ich. Und ich wusste, hey, ich will was anderes in meinem Leben. Hat dann nochmal so 2 Jahre gedauert und dann war ich aber komplett da hatte ich 2 Selbstständigkeiten nebenher, ja, also ich habe auch nicht gleich mein Unternehmen losgelassen, ja, sondern wirklich dann übergeben auch an meinem damaligen Partner und habe dann nach 2 Jahren dieser Zweigleisigkeit, bin ich dann voll und ganz reingesprungen. Das ist übrigens auch eine geile Message für alle, die zuschauen, das Gesetz der Konzentration. Ja, also wenn du dich versuchst, auf 2 Sachen zu konzentrieren, dann werden beide Sachen eben nur mittelmäßig sein, gerade wenn du versuchst, 2 Sachen parallel aufzubauen. Wenn du dich aber auf eine Sache konzentrierst, deine ganze Energie da reingibst, dann geht das Ding natürlich ganz schnell nach oben. Und wenn das so eine bestimmte Reisehöhe hat, dann kannst du dich auf etwas anderes konzentrieren und auch das auch auf die Reisehöhe bringen. Ja, aber in dem Augenblick, wo wir uns auf etwas konzentrieren, geht es hoch. Und in dem Augenblick, wo wir uns auf etwas anderes konzentrieren, geht das hoch und das wieder so ein Stück runter. Das sind alles Sachen, die habe ich natürlich erst später alle verstanden, ja. Aber so bin ich da reingekommen. ja, ich fange schon an zu labern, ne? Also so bin ich reingekommen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ja. So, also vom Verkauf über Verkaufsleiter, eigene Leute ausbilden, später dann Verkaufstrainer. Das waren so meine ersten Trainings, ja.
Cool, das Gesetz der Konzentration finde ich auch richtig cool. Ich habe auch mal eine schöne Analogie zugelesen, dass viele Menschen ein Leben im Gang führen, weil die eine Tür eben halb geschlossen ist und die andere halb offen. Und es geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung, dass man eben die alten Türen einfach zumachen soll, um sich mit voller Hingabe, mit 100% auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Heute nennst du dich ja den Potenzialwecker oder ist zumindest dein Branding. Da würde ich gerne auch gleich ein bisschen reingehen. Zuvor noch eine Frage. Ich stelle immer wieder fest im Alltag, also bei Leuten in meinem Alter geht es noch, aber wenn die Leute dann ein bisschen älter werden, ein bisschen eher im Alltagstrott gefangen sind, im Arbeitsleben sozusagen, und man fragt die dann, so Smalltalk fängt ja oft so an, ja, wie geht's? Und dann kommt die Antwort, vor allem in Deutschland, ja, muss oder geht so. Was denkst du, warum heute viele Leute so unglücklich sind, beziehungsweise nicht zu 100% zufrieden mit ihrem Leben, aber trotzdem nichts daran ändern?
Du bist aussätzig, kann man das so sagen, oder du bist irgendwie raus aus der Gruppe, wenn du gefragt wirst, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, ich habe einen genialen Job, ich habe eine wunderbare Beziehung, meine Sexualität ist der Oberhammer, ich verdiene richtig tolles Geld und mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Also wenn du so in der Gegend rumläufst, dann sagen die Leute, was ist mit dem los? Ja? Also wenn du dich mindestens rausbringst, so wie es muss ja, ne, so wie du gerade gesagt hast, oder was ja noch besser geht, ist, wie geht's dir? Oh, ich bin voll im Stress. Ja, ich auch. Ja? Also wenn du gefragt wirst, wie geht's dir? Und du sagst, ja, ich bin gerade total tiefenentspannt. Was stimmt mit dir nicht? Ne? Also, das ist ja nicht normal, dass du tiefenentspannt bist. Was ist da los mit dir? Also, warum ist das so? Also, es gibt so mehrere Gründe aus meiner Wahrnehmung heraus. Aber wenn du mal dieses Thema German Schuld nimmst, also wir sind schuld. Schuld ist ja eine große negative Emotion und die wird unglaublich stark weitergetragen. Ne? Geht auch ganz einfach. Ne? Ein Telefon klingelt, Mama, Papa ruft an und sagt, du hast dich schon so lange nicht mehr sehen lassen und schon ist dieses Gefühl da. Und Thema Schuld ist, wird uns quasi in die Wiege gelegt. Einmal, weil unsere Vorfahren ja schlimme Sachen gemacht haben. Und man mittlerweile weiß, dass also Kriege 5 Generationen brauchen, um aus den Genen auch rauszukommen. Und das Zweite ist, dass wir halt in einer Religion aufgewachsen sind, die halt ganz viel über Schuld gemacht hat, Schuld und Sühne. Wobei in dem Buch dieser Religion steht ja alles über das Thema Liebe und Selbstliebe und so weiter. Aber das, was das Bodenpersonal daraus gemacht hat, ist halt nicht so ganz optimal gewesen für uns. Und wir haben halt 2 große Prägungen im Bereich der Schuld. Einmal also diese Kriege in unserer Vergangenheit, in unserer Geschichte und das Thema die Religion, die wir da haben. Und das führt einfach dazu, dass es uns unglaublich schwerfällt, einfach gut drauf zu sein. Ich rede auf der Bühne immer wieder von den Sanguinikern. Also das ist ja einer, den damals Hippokrates, also ein Temperament, was der Hippokrates damals benannt hat. Und wir kennen den Choleriker, wir kennen den Melancholiker, Phlegmatiker und es gibt das vierte, den Sanguiniker. Und gerade gestern hatte ich 150 Teilnehmer und habe ich gefragt, wer kennt den Begriff Sanguiniker? Und es haben sich noch nicht mal 10 Leute gemeldet. Und der Sanguiniker ist von der Definition her ein Optimist und ein immenser Energiespender. Also für Hippokrates gab es diese 4 Temperamente. Im Deutschen gibt es 3. Choleriker, Melancholiker, Phlegmatiker. Die 3 sind auch noch alle negativ behaftet. Keiner will cholerisch, melancholisch oder phlegmatisch sein. Und sanguinisch ist komplett aus unserem Bewusstsein weg. Also dass es Leute gibt, die gut drauf sind. Ja, also ich sage mal so, Montagmorgen öffentliche Verkehrsmittel. Alle sitzen im Bus und ziehen eine Fresse. Ja, es geht wieder durch. Parole heißt 5 Tage durchhalten noch. Ein kleines Kind, 6 Jahre, springt auf, singt, tanzt, hat Spaß. Sagt die Mutter, setz dich hin, sei vernünftig. Kind setzt sich hin, zieht eine Fresse, alles wieder normal. Unsere Medien prägen uns so. Mit diesen Parolen 5 Tage durchhalten noch. Oder Mittwoch wird Bergfest gefeiert. Oder der Vizefreitag, weiß nicht, ob du den kennst. Vizefreitag ist der Donnerstag, dann klingt das Wochenende nicht mehr so weit weg. Das sind die Parolen, die wir morgens im Radio hören. Ja. Und das Blöde ist, wenn wir es immer wieder hören, dann glauben wir das irgendwann. Wir machen es zu unserem Glauben. Ja. Unsere Glaubenssätze sind ja Sätze, die wir häufig genug gehört haben. Das ist die Grundlage von unserem gesamten Denken und Fühlen. So, und dann haben wir das Umfeld. Also das heißt, die Menschen, die uns prägen, sind die denn glücklich gewesen? Sind die frei gewesen? Sind die in der Liebe gewesen? Sind die in der Hoffnung gewesen? Sind die im Vertrauen gewesen? Oder sind das Menschen, die in der Angst waren, die also mit Negativgefühlen, mit limitierenden Gefühlen behaftet gewesen sind? Das ist einfach unsere Wurzeln, das, womit wir uns umgeben. Und das formt uns natürlich in unserer Jetzt-Existenz und aber auch in unserem Werden. Ja, also das, wohin wir gehen. Das ist so meine Wahrnehmung.
Ja, sehr, sehr spannender Ansatz. Geht ja so ein bisschen in Richtung kollektives Bewusstsein. Und ich finde es immer wieder krass, also wenn man beispielsweise in Südamerika ist und da ein bisschen rumreist und so von außen betrachtet, geht es den Leuten ja eigentlich viel schlechter als uns, also viel weniger Wohlstand, viele arbeitslos, kaum Sicherheit. Und die sind aber alle so happy, du läufst durch die Straße, überall läuft laute Musik, es wird getanzt. Und wie du sagst, wenn man hier sich ein bisschen lauter benimmt oder lauter verhält, heißt gleich, man benimmt sich daneben und man soll wieder ruhig sein und wie du gesagt hast, eine Fresse ziehen, um nicht aufzufallen. Wenn ich das jetzt so für mich wahrnehme und mir das bewusst ist, wie schaffe ich es dann, mein eigenes Potenzial zu entdecken beziehungsweise für mich herauszufinden, was mein eigenes Potenzial ist, und mich dorthin zu entwickeln?
Wir haben einen ziemlich gleichen Ansatz. Also für mich ist ja Potenzial alles, was in uns steckt. Also Potenzial von der Definition her, alles, was in dir steckt. Einige Bereiche von deinem Potenzial nutzt du aus. Also dir ist bekannt, was du kannst und dir ist bekannt, was du drauf hast. Und das machst du auch. Also du drehst jetzt einen Podcast zum Beispiel. Dann gibt es Potenzial, von dem du wüsstest, dass du es könntest, aber nicht machst. Also du könntest jetzt, wenn du dich ein bisschen engagierst, könntest du einen Kinofilm draus machen. Du wüsstest, also du weißt, du könntest das, aber da gibt es irgendwas, was dich zurückhält. Und dann gibt es noch Sachen, die du eigentlich gar nicht weißt, dass du sie könntest. Also keine Ahnung, eine internationale Produktion drehen. Ja, weißt du gar nicht, wie das überhaupt gehen soll, wie das alles funktioniert oder einen Film drehen, der bei Netflix gezeigt wird, hoch und runter läuft, einen Bestseller bei Netflix machen oder Amazon Prime, um sie mal zu nennen, die Streamer. Das ist der dritte Bereich. Der dritte Bereich, also ich weiß noch nicht mal, dass ich es könnte. Also der erste ist, ich weiß, was ich kann und ich mache es auch. Der zweite, ich weiß, dass ich es könnte, aber ich mache es nicht, weil es irgendwie zu anstrengend ist, eine Nummer zu groß oder sonst irgendwas. Und der dritte ist, ich weiß noch nicht mal, dass ich es könnte. Und wie kommt man jetzt in den dritten rein? Also wie nutzt man jetzt das komplette Potenzial? Es gibt zwei Wege dahin. Setz dir Ziele, die dir Angst machen. Also in dem Augenblick, wo du jetzt sagst, du machst eine internationale Filmproduktion, die auf Amazon läuft oder auf Netflix läuft, dann merkst du schon, wie bei dir so, oh, was passiert ja was. Also was dir so ein bisschen Schiss macht. Und das Zweite ist, such dir einen Sparringspartner, / Trainer, Coach, der dich immer wieder über deine Grenze schiebt. Aber einer, der das Bewusstsein dafür hat, ob es wirklich gerade gut ist, dass du über deine Grenze gehst oder ob du dich vielleicht mal regenerieren solltest. Versteht? Also wie so ein Sporttrainer, der muss ja auch drauf haben, bei dem Sportler, den er trainiert, trieht sich den jetzt noch, dass er über diese Grenze geht, weiß ich, dass er die 20. Wiederholung schafft, meinetwegen, oder noch mal 5 Kilometer läuft, oder ist für heute genug und er muss jetzt in die Regeneration. Wenn du dir also da jemanden suchst, der dich nicht immer nur pusht und die Regeneration vergisst, weil dann verbrennst du oder verletzt du dich. Ja, das sieht man ja auch bei den Sportlern, die dann Ermüdungsbrüche haben, die also zu wenig dieses Anspannung-Entspannungsverhältnis hinbekommen. Wenn du einen erfahrenen Coach-Trainer an deiner Seite hast und den dann mit deinen großen Zielen betreust, die also vertraut machst, die dir so ein bisschen Schiss machen, dann hast du ziemlich gute Chancen, in das unbewusste Potenzial reinzurutschen. Also das Potenzial, was du noch nicht kennst, und dieses dann zu wecken. Ich habe zum Beispiel mal bei mir aus der Praxis, aus meinem Leben, ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich fahre einen 300 Kilometer Radmarathon. Also Fahrrad, 300 Kilometer Radmarathon. Und bis zu dem Punkt hatte ich noch nicht mal ein Fahrrad. Da habe ich mir das Ziel gesetzt. Also ich habe mir das Ziel gesetzt, in 7 Monaten, da hingen hier so Plakate bei uns, in 7 Monaten Radmarathon, habe ich gesagt, das ist ja geil, ja. Mach ich mit, melde ich mich an. Ja, ich hatte noch nicht mal ein Fahrrad. Aber der Trainingsplan war so, dass man eigentlich nur 6 Monate trainieren musste und dann kann man bei diesem Radmarathon mitmachen. Und darauf war der Trainingsplan ausgelegt. Und dann habe ich mich angemeldet, habe mir den Trainingsplan runtergeladen, habe mir ein Fahrrad geholt, habe gesagt, okay, da mache ich jetzt mit. Die Herausforderung war, ich war so gut gebucht als Trainer, als Speaker, dass ich gar keine Zeit hatte zu trainieren. Also es war wirklich so, ich hatte in diesen 7 Monaten, die ich Zeit hatte, hatte ich in der Summe 150 Kilometer. Das ist also, wenn du einen Laufmarathon machst, 42 Kilometer, und du läufst im halben Jahr davor 21 Kilometer. So illusorisch bin ich da rein. Und dann bin ich natürlich morgens hin und meine Knie haben Beifall geklatscht, weil ich Schiss hatte. Ja? Ich habe die Leute gefragt, kann ich bitte früher starten, ja, damit ich auch rechtzeitig ins Ziel komme und nicht sowas wie disqualifiziert bekomme, weil ich das nicht geschafft hatte, in der Zielzeit da reinzukommen. Dann habe ich mich aufs Rad gesetzt und bin da gefahren. Und da kannst du dir vorstellen, der ganze Körper hat reagiert, ja, Schmerzen, Überlastungsschmerzen in den Knien, ja, ganz schlimm, auch im Hintern vor allen Dingen, harter Rennradsattel, ja, die Ellbogen, die Handgelenke, die ganze Zeit das Gewicht da drauf. Also das war richtig, richtig heftig, aber ich habe die 300 Kilometer gerockt und jetzt ist eins passiert, und zwar in meinem Bewusstsein, ich habe mein Potenzial quasi erweitert. Ich weiß, dass ich das machen könnte, ob ich das jetzt jeden Tag machen will, aber ich habe keine Angst mehr davor, weil ich weiß, ich kriege es hin. Wenn ich jetzt noch trainieren würde, würde ich es auch noch viel besser hinkriegen. Und das ist das ist das Potenzial, was wir wecken dürfen bei uns. Ich habe ein schönes Beispiel. Also reicht das oder möchtest du noch ein Beispiel haben?
Darfst gerne weitermachen, sehr interessant.
Ja. Ich habe so ein Beispiel, was ich in Seminaren immer mache. Da suche ich mir jemanden raus, frage ich mal, wer hat Kinder? Melden sich Leute. Und wer von denen, die sich jetzt melden, läuft nicht? Also ich suche jemanden, der Kinder hat und nicht läuft. Dann sage ich, okay, pass auf, wir machen Folgendes. Ich habe hier Laufklamotten für dich dabei und für mich und wir gehen jetzt beide laufen. Und was denkst du, wie weit kommst du, bis dein Körper zu dir sagt, lass die Scheiße. Und dann kommen so Aussagen wie, naja, 5 Kilometer, 1 Kilometer, wenn ich mir die Schuhe zubinde, irgendwas dazwischen. Und dann sage ich, okay, mal angenommen, wir laufen jetzt so weit, wie du kommst. Sag mal irgendeine Zahl. Dann sagen die, weiß ich, 5 Kilometer. Und bei 5 Kilometer bist du platt, richtig? Ja, bei 5 Kilometer platt, mehr schaffe ich nicht. Jetzt stell dir vor, ich hole eine Pistole raus und halte sie an deinem Kopf und sage, es gibt 2 Optionen, entweder du läufst weiter oder ich erschieße dich hier. Würdest du weiterlaufen können? Und die sind natürlich dann alle der Meinung, ja, dann kann ich weiterlaufen. Okay, wie viele Kilometer schaffst du dann nochmal? Ja, vielleicht nochmal 5. Ich sage, denk dran, ich laufe mit einer Pistole hinter dir. Und wenn du stehen bleibst, erschieße ich dich. Ja, dann schaffe ich vielleicht auch 6 oder 7 oder 8 oder 10. Okay, wie viel schaffst du? Ja, weiß ich, 10 Kilometer. Okay, bei 10 Kilometer bist du platt. Ja, dann bin ich platt. Bist du pity platt? Ja, da geht gar nichts mehr. Das heißt, wenn du noch einen Schritt machen würdest, du würdest sterben. Ja, genau. Okay, dann stell dir vor, hole ich wieder die Pistole raus und sage, du hast 2 Optionen. Die erste Option ist, du kneifst deinen Arsch zusammen, läufst weiter. Die zweite Option, ich fahre zu dir nach Hause, erschieße dein Kind. Kannst du jetzt weiterlaufen? Ja oder nein? Und dann sagen alle, ja, jetzt kann ich weiterlaufen. Weißt du, das ist so spannend beim Thema Potenzial, denn was wirklich in uns steckt, erfahren wir erst, wenn es kein Sicherheitsnetz mehr gibt, also wenn es keinen doppelten Boden mehr gibt, also wenn wir wirklich mal in dieses Ungewisse reinspringen. Dieser ganze Mindfuck, der da vorher passiert, ja, geht das, kann ich das, ist das nicht nur mal zu groß, bin ich nicht zu jung, bin ich nicht zu alt und bin ich nicht das falsche Geschlecht, wohne ich in der falschen Gegend und so weiter. Ja, diese ganzen Limitierungen, die passieren, die fallen alle weg, wenn wir mal springen. Also 10-Meter-Brett, da unten ist ein Pool, ja, und da ist Wasser drin, aber zwischen dem Pool Wasser und mir ist so eine Nebeldecke. Das heißt, ich gucke vom 10-Meter-Brett auf diese Nebeldecke und ich weiß nicht, was sich dahinter befindet. Und die wenigsten sagen jetzt, die noch niemals, also die alle schon 1000 Mal vom 10-Meter-Brett gesprungen, die sagen, ja, springe ich, ne? Weiß ich ja, was passiert. Aber die noch niemals gesprungen sind und jetzt da oben stehen und jetzt also nicht sehen, wie, was da hinter dem Nebel ist und wie tief das da runtergeht, die werden richtig große Angst bekommen in ihrem System. Und wer da in dem Urvertrauen ist, also Selbstvertrauen ist ja so, ja, ich schaffe das, ich kriege das hin, Urvertrauen, ich bin der Überzeugung, dass letztlich alles gut werden wird und alles seinen Sinn ergibt, die da in dem Urvertrauen sind, die springen dann und die merken dann, wozu sie wirklich in der Lage sind und was dann wirklich dabei entsteht. Also von daher, wenn du in dein Potenzial rein willst, setz dir Ziele, die dir Schiss machen und hol dir, wenn du es kannst, hol dir jemanden, der dich da begleitet, aber es sollte jemand sein, der auch das Know-how hat, zu erkennen, ob er dich reizt oder überreizt.
Das ist eine sehr gute Strategie. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es zum Thema Umsetzung geht, dass es uns heutzutage ja relativ schwer gemacht wird, weil du hast dir die Ziele gesetzt und denkst dir, okay, morgen fange ich an und dann setz dich an deinen Laptop beispielsweise, um irgendwas zu produzieren. Aber neben dir liegt dein Handy, das die ganze Zeit blinkt. Oder wenn dir kurz langweilig wird, dann gehst du halt auf Facebook oder YouTube und schaust dir wieder was anderes an. Und ich glaube, dass es gerade von meiner Generation ein sehr, sehr großes Problem ist, weil dann wir den Dopaminkick wieder brauchen und uns extrem schwerfällt, über 2, 3, 4 Stunden fokussiert an einer Sache zu arbeiten. Wenn es jetzt von unseren Zuhörerinnen jemanden so geht, was ist da dein Ansatz, beziehungsweise wie gehst du damit um, um sehr fokussiert an deinen Zielen zu arbeiten?
Schau mal, das, was du gerade beschreibst, ist ja so dieser verwirbelte Geist, wie wir ihn nennen. Also wenn ich so ein Glas Wasser habe und ich kippe jetzt hier Strandsand rein und ich rühre das um, dann diese Sedimente, der Sand, der lässt das, man kann halt nicht mehr durchschauen, der lässt das so undurchschaubar werden. Ja, also das ist dann einfach so eine trübe Brühe so. Und wenn ich immer weiter rühre und sich das immer weiter verwirbelt, dann kann ich da nicht durchgucken. Genau das mit dem Gehirn, wenn ich permanent Reize reingebe, ob die jetzt durch Social Media sind, ob sie durch Gespräche sind, ob sie durch Radio sind, Fernseher sind, völlig egal. Also immer wenn ich, oder auch durch Lesen, völlig egal. Wenn ich immer wieder Dinge in mein Hirn reinprügle und immer wieder reize, dann ist das so, als wenn ich hier umrühre. Ich rühre die ganze Zeit um. Und dann kriege ich halt keinen klaren Gedanken. Ich kann halt nicht klar denken, weil es alles verwirbelt ist. So, wie kann man jetzt dafür sorgen, dass das hier wieder klar wird? Nun, ganz einfach, ich muss da aufhören umzurühren. In dem Augenblick, wo ich aufhöre umzurühren, kommt das Wasser hier zur Ruhe. Das setzt sich wieder alles ab. Wir haben das klare Wasser, wir können wieder durchschauen und wir kriegen wieder einen klaren Gedanken. Wie kriegen wir das jetzt übertragen aufs Gehirn? Nun, im Wesentlichen ganz einfach, komm in die Entspannung. Und Entspannung ist alles, das kann alles Mögliche sein, wo du nicht bei denkst. Manche Menschen können Auto fahren, ohne zu denken. Die kommen dann irgendwann an und fragen sich, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Andere Menschen gehen durch den Wald spazieren ohne Handy. Ja, dieses Waldbaden, gehen durch den Wald spazieren ohne Hund, ohne andere Menschen. Einfach nur spazieren gehen und die Gedanken schweifen lassen. Kein Gedanken festhalten. Andere Menschen meditieren. Auch eine Möglichkeit. Ja, einige machen autogenes Training. Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, den Geist zur Ruhe zu kriegen. Und wichtig ist aber nicht abzulenken. Also wer jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich entspanne mich mal, ich gucke jetzt eine Serie oder ich gucke jetzt einen Film oder ich Netflixe jetzt mal eine Stunde. In dem Augenblick, wo du etwas guckst und wieder mit drin bist in der Handlung, in dem Augenblick deine Spiegelneuronen da ballern, in dem Augenblick bist du nicht entspannt. Du wärst beim Fernsehgucken entspannt, wenn du nicht mitkriegst, was für eine Handlung läuft. Kennst vielleicht auch, wenn du da mit jemandem sitzt und dich interessiert gerade der Film nicht, aber dein Mitgucker da, der ist total interessiert und du fängst an, so irgendwo anders hinzudenken. So, und dann kriegst du gar nicht mit, was da passiert. Und auf einmal sagt er, hast gesehen, der hat gerade so und so, das ist der Böse da oder keine Ahnung wie. Ja. Und dann denkst du, Entschuldigung, ich habe gar nicht hingeguckt. Ja. Also Fernsehen zu gucken, ohne Fernsehen zu gucken, ja, oder zu lesen, ohne zu lesen, wenn wir die gleiche Seite 7, 8 Mal lesen müssen, weil wir sie nicht verstanden haben, weil wir immer mit unseren Gedanken wieder irgendwo anders waren. Das sind ziemlich gute Entspannungsmomente, also Trance-Momente, Tagestrance. Wir kennen es auch von Kindern, die so in die Luft starren, ja, und so Löcher in die Luft starren. Und da sieht man wieder schon, was mit uns gemacht wird. Ne? Wenn so ein Kind in die Luft starrt, dann sagen häufig die Erwachsenen, hey, träum nicht. Ja, und das Kind wird rausgerissen aus den Träumen. Aber im Prinzip macht es gerade was. Es hört auf, den Geist hier oben zu hören. Ja? Weil für die Kinder, da kommen ja auch ganz viele Eindrücke rein ins Gehirn. Und da ist auch ganz wichtig, dass die Eindrücke verarbeitet werden und der Geist auch zur Ruhe kommt, also das Wasser wieder stillsteht. So radikal, wie es klingt, Entspannungsmethoden. Das Tolle bei Handys ist, dass es ganz wenig echte Süchte gibt bei Handys. Es sind eher Gewohnheiten. Also die Suchtforscher sind da ja ziemlich doll dran, weil ja ziemlich lange Handyzeiten am Tag sind und dieses Dopamin ausschütten durch Like und so weiter. Ja. Sie sind da ziemlich doll in Untersuchung, da sind sich sehr, sehr einig. Also die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler geht dahin und sagen, das ist keine Sucht. Also es ist auch keine mentale, keine geistige Sucht, das ist eher eine Gewohnheit. Und das ist ja schon mal eine gute Nachricht, weil Gewohnheiten lassen sich ja viel leichter ändern als eine Sucht. Von daher schaffe dir einfach Gewohnheiten, die dir gut tun. Du musst jetzt auch nicht gleich eine Stunde meditieren oder eine 3 Stunden Waldbaden gehen oder so. Fang doch klein an, meditiere mal 5 Minuten. Oder, ja, also ganz kleine Steps und ganz kleinen Schritten.
Ja, kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Also die ganzen Gewohnheiten. Ich mache zum Beispiel gerne Atemübungen, also Breathwork, nach Wim Hof oder meditiere auch jeden Morgen. Und da gehst du einfach mit einem ganz anderen Gefühl in den Tag, als wenn du jetzt aufwachst, Flugmodus aus und dann erst mal 10 Minuten auf Instagram. Deswegen ist extrem gut. Was ich auch empfehlen kann, ich habe vor 2 Wochen habe ich eine Woche Digital Detox gemacht. Also wirklich kein Internet, keine sozialen Medien, kein Fernseher. Und das ist extrem. Also erstens vergeht die Zeit viel langsamer und du bist auch viel mehr bei dir. Also bei mir ist beispielsweise so, dass ich sehr oft Weltschmerz habe, so mit dem ganzen Thema des Klimawandels und was alles in der Welt abgeht. Und ich war dann in so einem Fastenwanderzentrum und habe die Woche Digital Detox gemacht. Und ich habe wirklich die ersten Tage vielleicht noch, aber danach kein einziges Mal über die ganze Sache nachgedacht, weil du kannst ja sowieso nicht kontrollieren. Und wenn du dann nicht die ganze Zeit News konsumierst und dir Gedanken darüber machst, was das jetzt wieder für Auswirkungen auf dich selbst hat, dann schaltet man da super ab. Also ja, kann ich auf jeden Fall unterstreichen.
Cool. Ja, mega gute Übung. Ich habe zum Beispiel auf meiner Uhr jetzt hier so eine Sportuhr, da gibt es so richtig Atemübungen. Ja? Dann sitzt mit geschlossenen Augen, die Uhr vibriert und das zeigt mir dann, okay, einatmen, beim nächsten Vibrieren anhalten, beim nächsten Vibrieren wieder ausatmen. Ja, also gibt ja so viele technische Helfer da auch schon. Das ist ja cool.
Ja, klar, die ganzen Technologien kann man natürlich auch super, super gut einsetzen. Ein zweites großes Thema von dir ist ja Selbstwert. Da habe ich auch einen coolen Talk von dir auf YouTube gesehen, wo du dieses Beispiel hattest mit dem Geldschein und du auf dem Geldschein rumgetrampelt bist und den unter die Achsel gerieben hast. Und am Ende war der Geldschein halt immer noch 50 Euro wert. Aber wir Menschen, wenn andere auf uns rumtrampeln, dann reduzieren wir immer unseren Selbstwert. Hier auch wieder die Frage, wie erkenne ich, ob ich mir selbst nicht den angemessenen Selbstwert zuordne und wie mache ich mich frei davon, dass ich meinen Selbstwert von anderen Menschen oder beispielsweise auch meinem eigenen Erfolg im Leben beeinflussen lasse?
Coole Frage, du. In dem Augenblick, wo wir unseren Selbstwert, also erstmal, was ist wieder Selbstwert? Und vielleicht, dass wir alle über das Gleiche reden. Selbstwert ist für mich, ich fühle mich wertvoll, also von der Definition her. Also ich fühle mich wertvoll. Ich halte mich als einen wertvollen Menschen. Ja, das ist für mich Selbstwertgefühl. Und du kannst, also ein Indiz dafür oder ein klarer Beweis, das ist eigentlich schon eher, ein klarer Beweis, dass du dich selbst verarscht beim Thema Selbstwert, ist, wenn du deinen Selbstwert von irgendetwas abhängig machst. Von irgendetwas, egal was. Also zum Beispiel, ich fühle mich wertvoll, wenn ich meine Ziele erreiche. Ich fühle mich wertvoll, wenn ich gelobt werde. Ich fühle mich wertvoll, wenn ich in einer Beziehung bin. Ja? Wenn mein Partner mich verlässt, fühle ich mich wertlos. Wenn ich mein Ziel nicht erreiche, also auf die Fresse falle, dann bin ich wertlos. Wenn ich nicht gelobt werde, sondern kritisiert werde, dann bin ich wertlos. Ja, in dem Augenblick, wo wir also unseren Selbstwert, ich fühle mich wertvoll, dieses Gefühl abhängig machen von anderen Dingen, also von Dingen, die im Außen passieren, aber auch Dingen, die im Inneren passieren. Ja, ich fühle mich dann wertvoll, wenn da von außen irgendwie das Lob kommt, dann wird da eine Box bei mir geöffnet und dann kriege ich mein Dopamin. In dem Augenblick, wo wir so ticken, in dem Augenblick machen wir uns abhängig. Ja, dann ist im Prinzip, wenn mein Chef mich lobt, dann fühle ich mich wertvoll. Dann ist mein Chef mein Drogendealer. Ja, der gibt quasi eine Line aus, eine Line Selbstwert. Und wenn du das nicht willst und einen Grund dafür brauchst, um dich selbst wertvoll zu fühlen, dann nimm diesen ein und der passt optimal. Dann brauchst du keinen anderen mehr. Du bist wertvoll, weil es dich gibt. Punkt aus, fertig. Du bist wertvoll, weil es dich gibt. Du musst nichts tun, du musst nichts lassen, du musst auch niemand sein. Ja, du musst nichts darstellen, du musst nichts besitzen. Das ist alles scheißegal. Du bist ein wertvoller Mensch, denn es gibt keinen wertvolleren und wertloseren Menschen. Ja, selbst Menschen, die jetzt, keine Ahnung, Mutter Teresa was zum Weltfrieden beitragen, sind trotzdem aber nicht wertvoller. Die ist genauso wertvoll wie jeden Mensch, dem sie da geholfen hat, da in Kalkutta. Ja, deswegen konnte sie so helfen, weil sie wusste, jeder hier ist wertvoll, egal in welcher Situation er sich befindet, egal in welcher Scheiße er gerade steckt, in welcher Scheiße er gerade auch liegt. Ja, also jeder Mensch ist wertvoll und jeder Mensch ist so wertvoll, dass er gerettet werden darf. Und deswegen hat sich so eine Mutter Teresa auch nie über andere gestellt, hat gesagt, ja, ich bin jetzt hier die Retterin der Welt. In dem Augenblick ist es immer so eine Ego-Sache, ja. Und dann merken wir, dass wir wieder abhängig sind von unserem Außen. Und dann kriegen wir wieder von außen das, dass wir uns selber wertvoll fühlen dürfen. Wenn du mit Kritik ein Thema hast, wenn du mit Konflikten ein Thema hast, also dich nicht streiten magst, so harmoniesüchtig bist, dann würde ich schon mal reingucken beim Thema Selbstwert. Wenn du mit Kritik ein Thema hast, dass du Kritik sehr schnell persönlich nimmst und das nicht auf der sachlichen Ebene austragen kannst. Also wenn jemand zu dir sagt, ich schätze dich sehr als Menschen, bitte achte darauf, dass du morgen pünktlich kommst und denkst, oh, ich bin unpünktlich, bin schlechter Mensch. Ja, also wenn jemand achtsam mit dir redet und du trotzdem immer das noch persönlich nimmst und denkst, dass du schlecht bist, weil du zu spät gekommen bist, dann würde ich über das Thema Selbstwert nachdenken. Das sind so ganz klare Richtungspfeile, schon ganz große Bing, 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 Selbstwert. So, ja. Also ich unterscheide ja in drei Bereiche, also natürliches Selbstwertgefühl, das Selbstwertgefühl, mit dem wir auf die Welt kommen, dann das Tun-Selbstwertgefühl, tust du was, dann bist du was, dann hast du was, ich muss etwas tun, um wertvoll zu sein und was dann nachher noch später so, aber schon mit 8 oder 9 oder 10 Jahren sich ändern kann, muss nicht, kann, ist dann das Haben-Selbstwertgefühl, ich muss bestimmte Dinge besitzen, um wertvoll zu sein. Und wenn wir das so auseinanderdröseln mal und wir erkennen, hey, egal was ich besitze, ich bin wertvoll, egal was ich leiste, ich bin wertvoll, egal auch was ich nicht leiste und nicht besitze, ich bin wertvoll.
Sollte man aus deiner Sicht da schon in der Kindheit ansetzen, weil es ist ja so in der Schule, wenn ich jetzt eine Klassenarbeit schreibe und eine 1 bekomme, dann bekomme ich Lob vom Lehrer und von den Eltern. Wenn ich halt eine 3- bekomme, dann muss ich vielleicht... Ja, keine Ahnung, darf ich eine Woche lang nicht Fernseher schauen von meinen Eltern aus? Der Lehrer achtet mich weniger wert. Also wenn ich mich so zurückerinnere in die Schule, ich war in der Grundschule ein sehr guter Schüler und dann habe ich mich darauf ein bisschen ausgeruht und so dann, ich sag mal, Klasse 5 bis 10 vom Gymnasium habe ich halt sehr wenig gemacht. Und da haben die Lehrer einem schon unterschwellig immer so das Gefühl gegeben, wahrscheinlich auch unbewusst, dass man weniger wert ist. Also so immer, es gab halt so 4, 5 Jungs in der Klasse und die wurden immer so ein bisschen abgestempelt, als die eh nicht lernen und faul sind. Und so, ist auch wieder ein bisschen Klischee, aber so war es zumindest damals. Die Mädels, die halt gut mitgearbeitet haben, die wurden dann extrem gelobt. Und ich glaube schon, dass das auch so dann bei mir jetzt nicht eine extrem schwierige Zeit war, aber unterbewusst hat das sicher was mit mir gemacht.
Auf jeden Fall. Ich gehe ja an Schulen. Also das ist so zum Beispiel mein soziales, meine soziale Ader, um etwas zurückzugeben. Dann fahre ich, wenn ich irgendwo bin und Eltern oder Lehrer oder Direktor, Schulrat, wie auch immer, mich bitten zu kommen, dann fahre ich zur Schule, bringe sogar mein eigenes Equipment mit, baue das auf und dann rede ich 90 Minuten mit den Schülern. Dann sitzen da 500, 600, 1000 Schüler und dann rede ich mit denen und mache denen das klar, dass also sie nicht ihre Schulnote sind. Ja, also egal, welche Schulnote sie haben, sie werden immer von ihren Eltern geliebt werden. Ja, auch wenn die Eltern das manchmal nicht so zeigen können. Das ist so brutal. Also das geht ja so weit, Janis, das muss ich ja mal überlegen. Wir leben in der 5 reichsten Industrienation und es gibt Kinder mit 10, 11, 12 Jahren, die sich das Leben nehmen. Die begehen Suizid. Also wie verzweifelt muss dieser Mensch, dieser kleine Mensch da sein, dass der sagt, ich bringe mich jetzt um, weil ich sowieso nichts wert bin. Ja, weil, keine Ahnung, sitzen geblieben oder Klausur verkackt wieder mal oder, ja. Eltern wollen im Wesentlichen nur eins für ihre Kinder. Ja, das Motiv, was dahinter steckt, egal wie Eltern ihre Kinder behandeln, ist, sie wollen, dass ihre Kinder glücklich sind. Ganz wenige Ausnahmen jetzt, aber ja, also wenn die Eltern jetzt nicht gerade Soziopathen, Psychopathen oder irgendwie sowas sind, dann wollen Eltern immer für ihre Kinder, dass sie glücklich sind. Immer. Die Herausforderung ist nur, dass das Bedürfnis, was die Eltern haben, ja, dass die Herausforderung ist aber, dass der Weg, also wie die Eltern das zeigen, dass die Kinder jetzt, also dass sie sich das für ihre Kinder wünschen, dass der Weg nicht immer der richtige für die Kinder ist. Also zum Beispiel, dass sie dann sehr streng sind, dass sie Kinder ausgrenzen und ignorieren. Also da wird einfach verwechselt, dass es eine persönliche Ebene gibt und dass es eine sachliche Ebene gibt. Ja, also die Schulnote ist eine sachliche Ebene. Die kann ja in einem Monat, in 3 Monaten oder in einem Jahr ganz anders sein. Da kann das Kind ganz anders performen. Ja, aber es ist ja nicht das Kind, diese Schulnote. Das Kind ist das Kind. Und die Schulnote ist die Leistung des Kindes, aber die Schulnote ist nicht das Kind. Und du kannst dir vorstellen, genau so rede ich mit den Kindern da. Dann sitzen da 600 Schüler, dann sitzt da das ganze Lehrerkollektiv, ja, dann sitzt da der Direktor, der Schulrat. Und dann lasse ich die Kinder schreien. Also die lasse ich schreien. Die rufen dann alle mit mir den Satz ganz laut so, ich bin nicht meine Schulnote. Ich bin nicht meine Schulnote. Und dann brüllen wir da alle aus Leibeskräften. Du kannst dir vorstellen, wie die Eltern da sitzen, wie die Lehrer da sitzen. Ja, die haben ja gerade Machtverlust. Ja, das ist ja so, oh, was passiert hier gerade, ja. Es gibt natürlich auch Lehrer, die das toll finden, die sagen, hey, super, das ist total wichtig, dass man diese Abgrenzung passiert, Person von der Leistung. Aber so häufig ist es eben nicht. Ja. Die meisten Lehrer merken so, scheiße, ja, was habe ich denn jetzt noch für ein Druckmittel, ne, wenn ich nicht die Schulnoten habe oder diesen geilen Satz, ja, das lernst du fürs Leben. Ne? So, was eh keiner versteht. Ja, das ist so, also ja, ich bin dabei, ich bin da voll bei dir, in der Schule schon ansetzen und aus meiner Sicht müsste man das eigentlich gar nicht, wenn man uns im natürlichen Selbstwertgefühl lässt, weil mit diesem kommen wir auf die Welt. Also wir kommen ja auf die Welt und sind im natürlichen Selbstwertgefühl und es wird uns ja quasi genommen durch unser Umfeld, also teilweise durch Eltern, teilweise durch Großeltern, teilweise durch Lehrer, es wird uns ja einfach genommen, dieses Ja, ich bin wertvoll. Diese Übersteigerung, ne? Wenn ich sage, ich halte mich für wertvoll. Ich bin ein sehr wertvoller Mensch. Was ich damit niemals behaupte, ich behaupte niemals, dass ich wertvoller bin als du. Ja, ich bin wertvoll und du bist wertvoll. Und wir beide sind wertvoll, aber keiner von uns beiden ist wertvoller oder wertloser. Also ja, wenn wir beide in einer Krisensituation stecken würden, würde ich ja niemals sagen, ja, wer von uns beiden kann jetzt eher sterben? So, wer ist jetzt weniger wert? Also das ist ja diese ethische Frage dann, braucht man sich, da braucht man gar nicht anfangen, darüber nachzudenken, aus meiner Sicht. Weil jeder gleich viel wert ist. Egal in welcher Situation, egal in welcher körperlichen Situation, egal in welcher Einkommenssituation, ja, jeder Mensch ist gleich wert. Es geht nicht darum, welchen Beitrag er leistet oder welchen Wert er erschafft. Das müssen wir auseinanderhalten, ja. Sondern er als Mensch ist halt sehr viel wert. Und wenn kleine Kinder umherlaufen und schreien, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, dann siehst du einfach schon, wie diese verletzten großen Seelen, also weiß ich, ältere Geschwister oder Eltern, Großeltern sagen, na, Hochmut kommt vor dem Fall. Nur erhöhe dich mal nicht über andere. Ja, also was für ein Bullshit, oder? Wenn ich sage, ich bin wertvoll, erhöhe ich mich ja gar nicht. Aber wer fühlt sich dadurch getriggert? Also wer fühlt sich denn dadurch gepiekst? Das sind ja die Menschen, die sich eben nicht so für halten, ja, weil wenn ich mich selbst nicht für wertvoll halte und da kommt jemand rein und der sagt, ja, ich bin total wertvoll, also der kommt rein und sagt über sich selbst, dass er wertvoll ist, in dem Augenblick spüre ich ja was in mir und teilweise triggert mich das. Und was will ich dann? Ich muss natürlich dann mit kurzer Zündschnur muss ich irgendwie reagieren. Und auch da wieder Eltern, Großeltern, Das Bedürfnis, was sie haben, ist, sie wollen ihre Kinder beschützen, sie wollen, dass ihre Kinder glücklich sind. Der Weg, die Art und Weise, das auszutragen, ist nicht immer ganz optimal.
Wenn ich jetzt Ziele habe, also beispielsweise mein Ziel ist jetzt, den Podcast hier erfolgreicher zu machen, eine größere Reichweite zu bekommen, wie kann ich dann für mich überprüfen, aus was für einer Motivation heraus ich das mache? Also ob ich das jetzt mache, um beispielsweise meinen Haben-Selbstwert zu erhöhen oder eben die Anerkennung von anderen zu bekommen, oder ob ich das mache, weil es halt einfach ich das zu 100% feiere, den Podcast zu machen und einfach möchte, dass so viele Leute wie möglich den hören, um dann wieder besseren Content zu produzieren. Weil aus meiner Sicht ist es manchmal so ein schmaler Grat und schwierig zu überprüfen, ob das jetzt wirklich mein Ich ist, das so das möchte, oder ob mein Ego mir halt was vorspielt, um meinen geringen Selbstwert zu erhöhen.
Ja, gibt es eine geile Übung, die heißt Übe sterben. Also beerdige mal deinen Podcast. Mhm. Wie geht denn jetzt dein Leben weiter? Wer ist denn Janis? Oder ist Janis jetzt nichts mehr, weil der Podcast weg ist? Das siehst du bei ganz vielen Menschen, die sich über das, was sie tun, so stark identifizieren. Ja, dass, wenn du sie fragst, wer bist du? Also wer bist du jetzt? Wer ist Janis? Und wenn Janis dann sagt, ja, ich bin halt Podcaster, dann fängst du halt an, dich darüber zu identifizieren. Und dann bist du halt nicht mehr frei, weil dann bist du ja gefesselt an deine Rolle. Du bist so stark verknüpft, verbunden mit deiner Rolle, dass du deine Rolle erhalten willst, aber Janis immer weiter nach unten gerät. Ja, und dann machen wir quasi unseren Wert nicht mehr von uns ab, sondern von dieser Rolle, die wir da spielen. Ich bin Unternehmer, ich bin, keine Ahnung, Vater, ich bin Mutter, ja, ich bin Geschwisterkind, ich bin Verkäufer, keine Ahnung. Wir machen unsere Rolle, unser Bild von uns selbst, machen wir quasi von dieser Rolle abhängig. Und wenn das so passiert, dann zieht der Selbstwert hinterher. Also dann wird aus dem Selbstwert dieser Fremdwert. Ja, also das heißt, wir fühlen uns dann wertvoll, wenn wir zum Beispiel dir 1 Million Leute deinem Podcast jetzt folgen. In dem Augenblick, wo du sagst, also du freust dich über den Erfolg, also ich gönne dir den und ich freue mich auch, wenn du dich freust, ja. Aber in dem Augenblick, wo du deine Lebensqualität und dein ich fühle mich wertvoll, also diesen Zustand davon abhängig machst, wie der Podcast läuft, in dem Augenblick versiehst du ihn ja, wenn du das spirituell betrachtest, mit einer Mangelenergie. Also das heißt, der Podcast kriegt ja einen Mangelvorschuss und er muss quasi performen, damit du dich wertvoll fühlen darfst. Und das Tolle in dieser spirituellen Welt, dieser Welt der Dualität ist, Mangel erzeugt keine Fülle. Und der Podcast wird nicht performen und du wirst große Schmerzen haben, ihn irgendwann loslassen müssen. Dann wird dieses Aufbrechen kommen, diese Krise kommen und dann kommt diese Sinnesfrage, was will ich eigentlich wirklich? Und das ist dann eh das Zeichen dafür, dass du dich zu stark über deinen Podcast identifiziert hast. Wenn mich Menschen fragen, was machst du in 5 Jahren? Dann sage ich, also aus heutiger Sicht denke ich, dass ich Trainer sein werde oder Speaker sein werde oder Coach sein werde oder Bücher schreiben werde. Aber ich kann es dir nicht versprechen. Natürlich habe ich mir meine Ziele gesetzt, aber ich bin nicht mein Ziel. Das ist meine Richtung, mein Kurs. Das kann aber sehr gut passieren, dass ich unterwegs eine Kursänderung vornehme. Also ich kann dir nicht versprechen, ob ich in 5 Jahren noch Trainer bin. Das kann ich dir nicht versprechen. Ich kann dir aber versprechen, dass ich also jetzt gerade alles dafür tue, das in 5 Jahren zu sein. Aber es kann gut passieren, dass ich in einem Jahr morgens aufwache, erkenne, ich will gar kein Trainer mehr sein, ich will gar keine Podcast-Interviews mehr führen. So, ja, habe ich gar keine Lust mehr drauf. Ich möchte, keine Ahnung, Rasen mähen oder so. Ja, so, und in dem Augenblick, wo du dieses Gefühl hast für dich, dass du so frei sein kannst, jederzeit sagen kannst, okay, ich höre jetzt auf damit. Ich bin nicht mein Job, ich bin nicht meine Rolle, die ich da spiele oder wie ich performe. Das ist ein Teil von mir, aber das bin ich nicht. In dem Augenblick bist du frei. Und dann machst du auch deinen Selbstwert nicht davon abhängig.
Ja, spannend. Also die Übung werde ich auf jeden Fall mal machen. Du hast ja auch die Frage, du hast ja auch die Frage gestellt, wer bin ich? Ich finde, das ist so also zumindest aus meiner heutigen Sicht, eine der schwierigsten Fragen, die zu beantworten, vor allem auch aus spiritueller Sicht. Und gerade im Persönlichkeitsentwicklungsmarkt liest man ja auch oft, finde dein wahres Selbst, entfalte dein volles Potenzial. Was sind da deine Gedanken dazu? Also gibt es überhaupt sowas wie ein wahres Selbst, das wir finden können? Oder ist es am Ende des Tages alles eine Illusion und wir sind einfach, Wesen, die einfach im jetzigen Moment leben sollen? Wie siehst du das?
Also ich finde schon mal gut, dass du nicht gesagt hast, suche dein wahres Selbst, weil Suche ist ja jetzt wieder noch mehr Mangelenergie. Mhm. finde, setzt er aber schon wieder irgendwie ein Suchen so voraus. Ne? Also, so, also von daher ist das für mich irgendwie so ein bisschen ein Mangel. Also da bin ich völlig von weg. Also dass ich Leuten sage, okay, ich bin dein Begleiter auf der Suche nach deiner Bestimmung oder nach deiner Verwirklichung und nach dem Sinn deines Lebens oder nach dem, wer du wirklich bist oder so. Das mache ich alles nicht. Da bin ich nicht der Richtige für. Denn ich gehe in die Schöpferenergie und sage, okay, ich suche nicht, ich finde auch nicht, ich entscheide. Ich entscheide, wer ich sein möchte. Und dabei ist es völlig egal, wo ich herkomme, ich entscheide, wer ich sein möchte. Und darüber muss ich mir nur im Klaren werden. Ich muss mir nur im Klaren werden, wer ich sein möchte. Denn wenn ich das Bild von mir habe, dann passiert etwas ziemlich Geniales. In dem Augenblick, wenn ich entscheide, wer ich bin, folgt alles in mir, diesem Bild zu entsprechen. Also in dem Augenblick, wo ich sage, ich bin bla bla bla, will alles in mir bla 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 sein. Also wenn ich denke, oder wenn ich entscheide, ich bin zu doof, aus dem Bus zu winken, dann ist alles in mir darauf programmiert, zu blöd zu sein, aus dem Bus zu winken. Ja? Wenn ich aber entscheide, ich bin der Busfahrer, ja, oder ich bin jetzt das und das, oder ich bin so und so, in dem Augenblick folgt alles. Also in dem Augenblick, wo wir festlegen, entscheiden, wer wir sind, oder auch Schrägstrich, wer wir sein möchten, in dem Augenblick folgt alles von uns dorthin zu diesem Bild. Also deswegen, wir glauben uns ja alles. Ne? Ich bin es der stärkste Satz. Alles, was da kommt, ist immer unsere Wahrheit. Ich bin zu blöd, ich bin zu doof, ich bin zu dick, ich bin zu dünn. Limitierung, ja. Oder ich lebe in der Fülle, ich bin großartig, ich bin wertvoll, ich bin liebenswert. Und schon bist du da in der Schöpferenergie. Also von daher nicht suchen, nicht finden, entscheiden. Und wenn du das gemacht hast, dann machst du das für das Jetzt. Also wer bin ich jetzt? Und wer möchte ich gerne auch in einem Jahr sein? Auch da ist es so, wenn du also das Soll-Selbstbild und das Ist-Selbstbild, also wer bin ich jetzt gerade, das ist Ist, und Soll, wo will ich denn hin? Und wenn du dieses Bild von dir quasi schon jetzt prägst, auch dann folgt alles in dir dorthin. Also wenn du zum Beispiel das Bild von dir entwickelst, ich bin ein Wohltäter für die Welt und unterstütze, keine Ahnung, 1 Million Kinder auf dieser Welt, dass sie keinen Hunger mehr leiden oder so, keine Ahnung. Whatever. Ja, also was auch immer dich da jetzt beflügelt, wo du sagst, oh ja, wenn ich das über mich sage, das wäre echt schön, das wäre echt toll, ja, das zu sein. Und in dem Augenblick, wo du das jetzt für dich entscheidest, hören dir alle Zellen zu, weil jeder Gedanke löst eine biochemische Reaktion in deinem Körper aus. Jeder Gedanke und in dem Augenblick, wo du festlegst, ich bin das und das, folgen dir alle Zellen in deinem Körper, alle Muskelzellen, alle Nervenzellen, alle Gehirnzellen, alle Zellen in dir folgen dir dorthin. Weil das ist das Geniale, wenn du das runterbrichst, wer du bist, also aus spiritueller Sicht, kannst du im Prinzip alles weglassen. Du kannst alles weglassen, du kannst deinen Namen weglassen, ja, du bist ja nicht dein Name, ne? Also ja, ich bin Jerome, ja, ja klar, das ist dein Name, das bezeichnet dich, aber wer bist du dann, ja? Und wenn du das runterbrichst, also aus meiner Sicht so ganz, ganz fein runterbrichst, dann bleibt im Prinzip nur ein Satz übrig. Ich bin Bewusstsein. Ich bin Bewusstsein, weil ich kann alles ändern. Ich kann alles ändern. Ich kann das Bild von mir ändern. Ich kann mein Leben ändern. Ich kann meine Gesundheit ändern. Ich kann meine Krankheit ändern. Ich kann meine Gedanken, ich kann meine Gefühle ändern. Ja, ich bin ja nicht mein Gedanke und ich bin auch nicht mein Gefühl, auch wenn die sehr groß und mächtig wirken. Ja, aber ich kann jederzeit bestimmen, dass ich anders denke. Und ich kann auch jederzeit bestimmen, mich anders zu fühlen. Ja, wenn ich wütend bin, kann ich mich entscheiden, dass ich mich jetzt entspannen möchte. Und wenn ich entspannt bin, kann ich mich auch entscheiden, jetzt wütend zu werden, mich über irgendwas aufzuregen. Ja, oder so wie bei dir mit dem Klima jetzt zum Beispiel, mich zu sorgen. Ja, also da in so eine Emotion reinzugehen. Du hast entschieden, aus dieser Sorge, aus dieser Angst für das Weltklima zu sagen, nee, ich muss mich jetzt erstmal distanzieren, dann hast du entschieden, dich zu entspannen. Du bist nicht dein Gefühl, du bist nicht dein Gedanke, du bist auch nicht dein Podcast, du bist auch nicht Janis mit langen A, du bist auch nicht dein Name, sondern du bist in erster Linie dein Bewusstsein. Und das hat alle Macht.
Mega nice, fühle ich sehr, was du sagst. Zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, die wir allen unseren...
Ach, ist die Zeit schon wieder um hier? Gibt's ja gar nicht. Ich sammle schon hier so viel, ne? Oh mein Gott, Entschuldigung.
Nee, alles gut, war sehr, sehr spannend. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, die wir allen unseren Interviewgästen stellen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, warum wir uns Paradise Insight nennen. Und ich würde gerne von dir wissen, welche eine Sache oder auch mehrere Dinge passieren müssten, dass jeder Mensch seinem inneren Paradies wieder einen kleinen Schritt näher kommt.
Ich glaube, der leichteste Schritt dafür ist, in die Stille zu gehen. In diese Stille zu gehen, weil wenn wir in diese Stille gehen, dann kommen wir in den Kontakt mit uns selbst. Und dieser Kontakt kann manchmal sehr schmerzhaft sein, dass dann so Sachen hochkommen, Gedanken hochkommen, Gefühle hochkommen, die uns auch wehtun, wo auch mal Tränen fließen. Oder wir kommen in die Stille und merken auf einmal, dass uns klar wird, wo wir wirklich hinwollen. Aber all das passiert halt nicht, wenn das hier oben drin die ganze Zeit struggelt. Also die ganze Zeit hier dieser Sturm im Wasserglas ist, das funktioniert dann nicht. Also der leichteste Schritt ist, in die Stille zu gehen, in die Entspannung zu kommen. Das fehlt uns in meiner Wahrnehmung fehlt uns das sehr. Wir sind viel zu viel hier oben unterwegs. Und wenn du das so runterbrichst, also wir sind uns wirklich sehr ähnlich da. Schau, ich sage ja auch, Potenzial ist alles, was in dir steckt. Und Potenzial wecke heißt, ich wecke alles, was in dir steckt. Ja, also ich gehe genauso wie du davon aus, dass wir alle alles in uns tragen, um ein glückliches und erfülltes Leben zu leben. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das alles in uns haben. Und dass wir aber auch alles in uns tragen, was das wegsperren kann, um ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu leben. Und genau als das sehe ich mich, so eine Art Türöffner, weißt du? Ich Türen öffne und dadurch Menschen an das herankommen, wovon sie vorher noch nicht mal geglaubt haben, dass es da war. Und der einfachste Schritt, den jeder für sich gehen kann, ist, geh in die Stille. Komm in Kontakt mit dir und dann kommt so viel hoch, wenn du das machst. Da kommen so geile Ideen, kommen aber auch so viel Schmerzen dann auch, wenn man das damit anfängt mit dieser Arbeit. Aber es ist gut, da mal durchzugehen. Alles, was verdrängt wurde, versteckt wurde, kommt da mal raus. Und das ist wie so ein reinigendes Gewitter. Das haben wir zu selten.
Cool. Auf meiner Bucketlist steht auf jeden Fall noch in ein Schweigekloster zu gehen. Das würde ich gerne nächstes Jahr machen. Dann setze ich das direkt mal um. Wenn unsere Zuhörer... Ja.
Darf ich dir noch eins sagen dazu, was da super reinpasst? Also was super schnell geht, Selbsthypnose. Mhm. Kennst du Showhypnose? Also wenn so ein Schuldengestüße einfach so klaff und der geht so rein und stell dir das vor, das kannst du so mit dir selbst. Okay. Also das ist wie so eine Art Schalter umlegen, wumm, und du rauchst sofort in eine tiefe Trance, eine tiefe Entspannung, wirklich so innerhalb von 2-3 Sekunden, kannst 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten da bleiben, bist in einer wunderbaren tiefen Entspannung, alles zieht einfach nur so durch, nach 2 Minuten machst du die Augen auf oder nach 5 Minuten machst du die Augen auf, bist voll da, voll klar und bist richtig gereinigt, wie so ein Reset beim Rechner, wenn er so mal ganz lange sich festgefahren hat, weißt du, so und einfach mal so ein Reset machen. Selbsthypnose, super schnell, super effizient.
Gibt es da geführte Selbsthypnosen auf YouTube oder wie komme ich in den Zustand?
Ja, wenn du das einfach mal eingibst bei YouTube, Selbsthypnose lernen, kriegst du bestimmt einiges an Content da. Wenn du bei mir auf die Seite gehst, Online-Kurse, ich bei mir auf der Seite auch Selbsthypnose, Online-Kurse, 2 Stück, einer geht in das Thema Selbsthypnose zum Aktivieren der Selbstheilungskräfte und Selbsthypnose, Kraft in Krisen. Also wenn über uns alles zusammenbricht, ja, da mal in die Ruhe reinzukommen, zu verstehen, dass im Mitteln eines, wie heißt es, Tornados, ja, da gibt es doch dieses Auge in der Mitte, wo es immer still ist. Ja. Ja, wenn alles um mich herum gerade total verwirbelt, wie komme ich in dieses stille Epizentrum da rein, dass ich da wirklich in dieses Auge des Tornados, dass ich da in der Ruhe bin, in der Entspannung bin und um mich herum alles irgendwie durcheinander fliegt, ja. Das kann man lernen, ja, super einfach. Also wirklich, cool. Dauert, ich habe es gerade, wann habe ich das gemacht? Letzte Woche habe ich Hypnoseausbildung für mich gehabt, habe ich 20 Minuten, 24 Minuten irgendwie so, wirklich geht ganz schnell und dann kannst du es sofort abrufen.
Nice, probiere ich direkt heute Abend mal aus und wir verlinken den Link zu deiner Website natürlich in den Shownotes, dass es jeder mal ausprobieren kann. Chiron, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. War mega interessant und ich bin mir sicher, dass unsere ZuhörerInnen da auch sehr viel Mehrwert rausziehen werden.
Danke für deine Einladung.
Alright, Freunde, da sind wir auch schon wieder. Ich fand es eine mega, mega geile Folge. Man merkt einfach, dass Chiron jahrelange Erfahrung auf seinem Gebiet hat und absoluter Experte ist. Und ich bin mir sicher, dass ihr alle sehr viel Mehrwert aus diesem Gespräch ziehen konntet. Wenn ihr mehr von uns sehen und hören wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram unter paradise_insight. Dort seht ihr regelmäßig Content zu den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und aktuellen Themen, beispielsweise in der Form von Kurzvideos oder Infografiken. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns sehr gerne 5 Sterne auf Apple Podcasts oder abonniert uns auf Spotify. Dies würde uns natürlich sehr freuen. Nächsten Donnerstag um 18 Uhr kommt wieder eine neue Folge von uns online. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern. Ciao.